NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Mai 1775. Das Patent für das Wasserklosett wird angemeldet.
Das Flaggschiff von Zivilisation und Fortschritt ist nicht das Buch, das Telefon, das Internet oder die Atombombe, sondern die Toilette.
Mario Vargas Llosa.
Eine volle Blase zu erleichtern, ist eine der großen menschlichen Freuden.
Henry Miller.
Der Morgenschiss kommt ganz gewiss. Und wenn's am späten Abend ist.
Volksmund.
Das erste Klo, würde ich sagen, Loch in Boden und zudecken.
Dieselbe Liebe, dieselbe Zeit und Sorgfalt muss aufgewendet werden für das, was hinten herauskommt, wie für das, was vorne hineinkommt.
Friedensreich Hundertwasser.
Wo Sie vielleicht sagen werden, muss denn sowas unbedingt aufs Tapet? Also ich würde sagen, muss nicht, aber wir müssen ja alle mal. Ne? Und damit hängt das nämlich zusammen, das Thema, was ich mir heute mal vorgenommen habe, um es also mal hinter mich zu bringen, so gesagt.
Ob klein oder groß, der Mensch verspürt gewisse Bedürfnisse Tag ein, Tag aus. Eine Tatsache so alt wie die Menschheit selbst, die heute mit Scham besetzt ist, was längst nicht immer so war. Im alten Rom sitzt man munter plaudernd nebeneinander auf der Latrine, völlig ungeniert und in aller Öffentlichkeit. Im gesamten Stadtgebiet Roms gibt es öffentlich zugängliche Bedürfnisanstalten, einfache Necessaria bis hin zu großen Luxuslatrinen, vorzugsweise auf großen Marktplätzen. Wie in so vielen Dingen sind die alten Römer auch in Sachen Fäkalien führend.
Auf dem Platz Largo Argentina gibt es gleich zwei solcher Prachtlatrinen, mit jeweils 50 bis 60 Plätzen in einer langen Reihe nebeneinander, getrennt nur durch verschnörkelten Zierrat, pompös ausgestattet mit ausgefeilter Architektur und vielen Spielereien. Eine spätrömische Dokumentation beschreibt 254 Necessaria und 144 Latrinen in ganz Rom.
Auf den Prachtlatrinen treffen sich die höheren gesellschaftlichen Kreise zum gemeinsamen Wasserlassen. Die wichtigsten Männer Roms besprechen oben ihre aktuellen Angelegenheiten, während unten das andere große Geschäft abgewickelt wird. In Ephesos reserviert eine Gruppe von Kaufleuten sogar feste Sitzplätze für ihre Zusammenkünfte. Diese Geselligkeit zieht auch Niesnutzer und Trittbrettfahrer an.
Den Römern war es tatsächlich so, dass öffentliche Toiletten dazu benutzt wurden, um miteinander zu plaudern, um sich auch einladen zu lassen. Da gibt es einige Dichter, die das bestätigen. Da gab es tatsächlich so Faulpelze, die gingen in die Toilette, um schlussendlich an einen gedeckten Tisch zu kommen.
Der Schweizer Historiker Daniel Furrer hat ein Buch geschrieben: Die kleine Kulturgeschichte des stillen Örtchens. Im alten Rom kennt man noch keine automatische Toilettenspülung im heutigen Sinne. Doch die Angelegenheit läuft bereits recht hygienisch ab. So sind die Latrinen.
Große Anlagen mit mehreren Sitzen, die an ein Kanalsystem angeschlossen waren. Hinten eine Art Rohrsystem und vorne oft dann auch mit einer kleinen Wasserrille, wo man sich die Hände waschen konnte.
Claudia Schäfer hat in dem Buch Locus Pocus interessante und skurrile Fakten rund um das Klosett zusammengetragen.
Es gab eine Wasserspülung und vor allen Dingen gab es ein wunderbares Abwasserkanalsystem, das sehr ausgefeilt war und funktioniert hat.
Die Cloaca Maxima. Ein Abwasserkanal, der die Stadt Rom durchzieht und sämtliche Abwässer in Richtung Tiber wegspült.
Im Privaten benutzen die Römer Nachttöpfe oder einfache Holzstühle mit Deckel. Von dem lateinischen Ausdruck celle perforate, was so viel heißt wie geschlitzter Stuhl, stammt der heutige Begriff Stuhlgang. Anschließend lassen sich die Hosen natürlich nicht gleich wieder hochziehen. Gesäubert wird der Allerwerteste mit allem Möglichen, nur nicht mit Toilettenpapier, denn das gibt es erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Zuvor wird eifrig gewischt, gehobelt oder geschabt.
Mein Lieblingsbeispiel sind eigentlich die Griechen. Die haben sehr, sehr flache Steine genommen, die sie entweder in kleinen Beutelchen dabei hatten oder die auch vor öffentlichen Anlagen eben in einem kleinen Stapel lagen. Da hat man sich eben den Bedarf mitgenommen und die konnte man anschließend nach Benutzung wieder aufstapeln. Die wurden in der Sonne getrocknet, rumgedreht und dann wiederverwendet.
Die alten Römer nutzen abgestandenen Urin, um Wäsche zu waschen. Seife kennt man noch nicht. Das Ammoniak hilft, den Schmutz zu lösen.
Große, irdene Gefäße werden an den Straßenrand gestellt, in die sich die Vorbeilaufenden erleichtern können. Am Abend werden sie eingesammelt.
Auch Gerber, Walker und Färber brauchen die wertvolle Flüssigkeit für ihre Arbeit. Der römische Kaiser Vespasian erhebt zwischen 69 und 79 nach Christus eine Latrinensteuer auf diesen Industriezweig und rechtfertigt sie mit dem berühmten Ausspruch »Pecunia non olet«, Geld stinkt nicht.
Die alte Klofrau wischt zum letzten Mal die Brille und dabei heimlich eine bittere Träne fällt.
Nach dem Untergang des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert nach Christus verschwinden auch die eleganten öffentlichen Toilettenanlagen und das ausgeklügelte Abwassersystem. Im Mittelalter ist es mit der Hygiene dann nicht mehr so weit her. In sogenannten Ehegräben sammeln sich Fäkalien von Mensch und Tier. Die Notdurft wird einfach am Straßenrand verrichtet oder der Nachttopf aus dem offenen Fenster auf die Straße gekippt. Der Schweizer Historiker Daniel Furrer.
Also wer im Mittelalter durch eine Stadt flaniert ist, musste tatsächlich damit rechnen, dass er nicht nur schmutzige Füße bekommen hat, sondern teilweise auch einen schmutzigen Kopf. Da konnte man nicht allzu viel tun, außer einen Schirm tragen oder man hat Schuhe mit hohen Absätzen getragen.
Wer in einer Burg wohnt, erleichtert sich durch Schlitze in den Mauern oder kleine Abtrittserker. Die Fäkalien landen im Burggraben, Schleifspuren an den Mauern inklusive. Mit dem Erstarken der Kirche wächst aber auch das Schamgefühl. Gewisse Geschäfte erledigt man inzwischen lieber für sich allein und meidet die Blicke der Öffentlichkeit. In Städten wie Edinburgh, Frankfurt oder Hamburg entsteht ein Gewerbe rund um die Nöte derjenigen, die unterwegs sind. Wandelnde Klohäuschen, sozusagen die Dixi-Klos des Mittelalters.
Die Buttenmänner und Buttenfrauen, die hatten zwei große Pottische unter ihrem sehr großen Mantel, liefen durch die Straßen und haben eben angeboten, den Passanten ihre Notdurft im Schutze des Mantels zu verrichten.
Im Gedränge der vielen Menschen waren mir besonders merkwürdig einige Frauen, die unter einem weitläufigen Umhang aus Leder oder dergleichen, ich konnte es nicht erkunden, ein Schulterholz trugen, darauf auf beiden Seiten eine Bütt herunterhing. Ihr aufmunterndes Rufen »Möcht, Molana?« erinnerte die Besucher der Budenmärkte an ihre vollen Bäuch und wohl sonst noch was. Und wirklich bemerkte ich mehrere Male etwelche unter dem Umhang verschwinden, um dort einem Geschäft zu obliegen.
Privathäuser von Bessergestellten haben oft riesige Latrinenbecken, die zum Teil jahrelang nicht gesäubert und oftmals zur tödlichen Gefahr werden, wie beim berühmten Latrinensturz von 1184.
Rund um Heinrich VI. Versammelten sich im Saal der erzbischöflichen Burg in Erfurt Fürsten und edle Herren, als die Balken des Sitzungssaales plötzlich zusammenbrachen. Der Saal befand sich über einer Kloake, die Balken waren durch die Feuchtigkeit morsch geworden. Viele der Herrschaften starben jämmerlich in den Fäkalien. König Heinrich konnte sich durch einen Sprung auf ein Fenstersims retten.
Da kommt keiner drum rum, auch nicht der Kaiser von China, der immer zitiert wird im Volksmund, wie der im Volksmund schon lange heißt, obwohl den ja gar nicht mehr gibt, ne, der Kaiser, der Volksmund schon, aber der muss ja auch nicht aufs Klo, der Volksmund.
Ludwig XIV., absolutistischer Herrscher, Sonnenkönig von Frankreich, unterstreicht die Unantastbarkeit seiner Macht unter anderem dadurch, dass er den engsten Kreis seiner Familie auf dem Nachttopf sitzend empfängt. Und selbst wer das hochwohlgeborene Hinterteil nur abwischen möchte, muss eine mindestens 200 Jahre zurückreichende adelige Vergangenheit nachweisen. Hochherrschaftlicher Stuhlgang als bewusste Machtdemonstration. Auch der französische Herzog von Vendôme empfängt einen spanischen Unterhändler provokativ auf dem Klosettstuhl.
Als ein Diplomat zu ihm gekommen ist, mit ihm sprechen wollte, und da sitzt der General auf dem Nachttopf, da hat er die Friedensverhandlungen, die er führen wollte, sofort abgebrochen. Und es brauchte dann einen zweiten Diplomaten, der gekommen ist. Und wieder saß der General auf dem Nachttopf. Doch dieses Mal war der Diplomat sehr diplomatisch. Er hat sich auf den General gestürzt, ihm den Po geküsst und gesagt, oh, welchen schöner Engelspopo. Und die Anekdote will es dann, dass die Friedensverhandlungen erfolgreich abgeschlossen wurden.
Wolfgang Amadeus Mozart an seine Cousine Maria Anna Thekla.
Allerliebstes Bäsle Häsle, ach, mein Arsch brennt mich wie Feuer. Was muss das nicht bedeuten? Vielleicht will Dreck heraus. Ich scheiße schon wirklich bald 22 Jahre aus dem nämlichen Loch und ist doch noch nicht verrissen.
Noch im 17. und 18. Jahrhundert wird über Verdauungsangelegenheiten völlig ungeniert geplaudert. Selbst in den höchsten Gesellschaftskreisen gilt das Wort Scheißen keineswegs als unschicklich. Die Herzogin von Orléans, Liselotte von der Pfalz, schreibt an ihre Tante, die Kurfürstin von Hannover.
Fontainebleau, den 9. Oktober 1694. Sie, liebe Tante, sind in der glücklichen Lage, scheißen gehen zu können, wann immer Sie wollen. Scheißen Sie also nach Belieben. Ich hingegen bin hier nicht in derselben Lage. Ich bin dazu verpflichtet, meinen Kackhaufen bis zum Abend aufzuheben. Es gibt nämlich keinen einzigen Leibstuhl in den Häusern an der Waldseite. So habe ich den Kummer, hinausgehen zu müssen, wenn ich scheißen will. Das ärgert mich, weil ich bequem scheißen will. Und ich scheiße nicht bequem, wenn mein Arsch sich nicht hinsetzen kann.
Ein Haus mit einem Herzen in der Tür. Ein uraltes Mütterchen mit grauem Haar.
Im 16. Jahrhundert hört man dann erstmals von einem Wasserklosett im heutigen Sinne. Das WC oder Watercloset kommt aus England. Der adlige Sir John Harrington entwickelt ein solches für sein Privathaus.
Der Spülkasten soll den Inhalt eines Wasserbottichs oder mehr fassen. Der Behälter soll sich im Raum selbst oder darüber befinden, von wo aus das Wasser durch ein Bleirohr von einem Zoll Durchmesser unter den hinteren Teil des Sitzes geleitet werden kann. Das soll jedoch nicht sichtbar sein. An das Rohr muss ein kleiner Wasserhahn oder sonst eine Absperrung angebracht werden, womit man den Einlauf des Wassers in die Schüssel regelt.
Bekannt wird das neuartige wassergespülte Klosett, weil Königin Elisabeth I. sich für ihr Schloss Richmond ein Exklusivexemplar wünscht. Durchsetzen kann es sich allerdings noch nicht. Das soll noch gute 200 Jahre dauern.
Ein Rest von weichem weißen Krepppapier erzählt, wie schön ein Frauenleben war.
Erneut tritt ein Engländer auf den Plan. Am 3. Mai 1775, heute vor 235 Jahren, meldet der Londoner Uhrmacher Alexander Cummings sein Patent für ein Wasserklosett an. Seine wichtigste Neuerung? Ein zweifach gekrümmtes Abflussrohr, eine Art Siphon, das das Auftreten übler Gerüche verhindert. Eine geniale Idee. Der Grundstein für die moderne Toilette ist gelegt. Harringtons und Cummings Konstruktionen gehören übrigens zur Gattung der Klappenklosette. Daneben gibt es noch Pfannen- und Trichterklosette und natürlich die alte Konkurrenz zwischen Flach- und Tiefspülern.
Aber sonst hat das Klo schon seine ganz besondere Bedeutung. Und zwar, weil man da endlich mal allein sein kann, ne? Und Ballast abwerfen kann. Auch seelisch, sage ich immer. Ne?
Das Wasserklosett hat es anfangs schwer. Die Menschen bevorzugen weiterhin ihren bewährten Nachttopf und Donnerbalken hinterm Haus. Mit dem Wachsen der Städte Mitte des 19. Jahrhunderts nehmen auch Epidemien wie die Cholera zu. Und Hygiene wird immer dringlicher. Erst eine zentrale Wasserversorgung und Kanalisation ermöglichen schließlich den Durchbruch des Wasserklosetts. Aber woher stammt eigentlich der Ausdruck 00 für Toilette? Claudia Schäfer.
Der kommt aus dem 19. Jahrhundert, aus den Etagenklos, die in Hotels eingebaut wurden. Da war es so, dass die Zimmer durchnummeriert sind, sind sie heute auch noch. Man fing mit 01 an. Und das Klo war oft in Nähe der Treppenabsätze oder später bei den Aufzügen und war der erste Raum und daher die 00.
Zwischen 7 und 8 Monate seines Lebens verbringt der durchschnittliche Mensch auf dem Klo. Natürlich entwickeln sich da völlig unterschiedliche Klogängertypen.
Ich gehöre ja zu den Menschen, also muss ich bekennen, hier ganz offen, die stundenlang aufs Klo gehen können. Also ich sag immer so, Leute, nicht wahr, die wirklich nur aufs Klo gehen, weil sie müssen. Ja, die haben ja nichts vom Leben, ne?
Die alte Klofrau wischt zum letzten Mal die Brille und zieht zum letzten, allerletzten Male ab.
Im Zeitzeichen erinnerte Hanna Immich an die Geschichte des Wasserklosetts, das am 3. Mai 1775 zum Patent angemeldet wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über das internationale Abkommen gegen Mädchenhandel aus dem Jahr 1910.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.